Schönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin.
Endlich mal einen stillen Raum gefunden auf der Gamescom.
Ja.
Wir flüstern fast schon, gell?
Der existiert. So. Okay.
Wir verraten aber nicht, wo wir sind. Das ist
genau.
Ein Geheimnis und das ist nicht mehr laut.
Das ist ein bisschen wie bei Matrix Reloaded, wo Neo in diesen Raum des Architekten so reinkommt und alles plötzlich komplett still. Der ganze Film explodiert und du so, was ist hier los?
Ja.
Und so fühle ich mich jetzt gerade.
Sehr geil hier.
Ja.
Donnerstag haben wir hinter uns. Wir waren leider so wild Party machen. Wir haben natürlich so hart gearbeitet, wollte ich sagen, dass wir nicht mehr zum Podcasten kamen.
Ja, also die Arbeit, Handzeichen jetzt nicht sichtbar, hat uns leider davon abgehalten, das zu podcasten. Deswegen kommen wir da jetzt auch ein bisschen später.
Einer hatte mir auf Twitter geschrieben, ich soll auf meine Gesundheit achten. Deswegen haben wir nachts um 3 nicht nochmal gepodcastet.
Genau, also wir hatten
bitte um Verständnis.
Wir haben wirklich überlegt, ob wir das noch machen. Der Aktualität wegen, aber haben uns dann aber entschieden, so ey, jetzt, also wir müssen auch mal schlafen. Ich habe auch geschlafen wie ein Stein. Also insofern hat sich das auf jeden Fall so gelohnt. Also bitte etwas Nachsicht, dass wir das jetzt ein bisschen später bringen.
Es ist ja immer noch Donnerstag, es ist ja immer noch Freitag, wir können ja immer noch die Folge bringen.
Das stimmt allerdings. Ne?
Nee, was ist heute Donnerstag? Ich bin völlig verwirrt. Wir reden über Donnerstag.
Wir reden über Donnerstag und heute haben wir Freitag.
Oh mein Gott, genau. Ja. Also, Donnerstag fing mit Last Guardian an, da reden wir aber morgen drüber, weil der Daniel sich das erst heute angeschaut hat.
Okay.
Indie. Ich habe mir auf der Indie-Arena sehr viele schöne Sachen angeschaut, damit würde ich gerne anfangen. Zwei meiner Favoriten waren einerseits Far, Lone Saints von einer Schweizer Gruppe, die heißen Mixed Vision.
Genau.
Und das hat mir super gut gefallen.
Genau.
So ein bisschen wie so ein 2D-Journey, haben sie auch selber gesagt. Sehr zurückgenommen von der Grafik, alles so ein bisschen grau, postapokalyptisch. Und man spielt ein kleines rotes Männchen, was auch so einen Umhang hat wie bei Journey. Sehr, sehr putzig. Und das Wasser ist. Hast du es angeschaut?
Ja, ich habe es angeschaut. Also ich wollte nochmal ganz kurz einräumen. Ich hab die ganzen Indies auch besucht und ich habe auch ganz viele Interviews aufgenommen, weil ich das gerne selber zusammenschneiden würde und ich die Zeit dazu brauche, wird es das erst nächste Woche geben, das Material. Ich habe ihn, den Grafikdesigner, der das Ganze gemacht hat, habe ich auch interviewt irgendwo und habe das Spiel auch gesehen und es sieht super geil aus. Das ist halt, du bist dieses kleine Männchen zwar, aber das Wichtige ist der Wagen, den du da hast. Du musst versuchen,
Der Hauptcharakter eigentlich
genau,
im Spiel.
Richtig, also das ist irgendwie so ein Auto und die Grundidee ist, dass die ganze Welt früher mal komplett unter Wasser stand und dieses Fahrzeug war eigentlich fürs Wasser irgendwie gedacht. Und
hast du die interviewt auch, oder wie?
Den habe ich auch.
Ah, das kommt auch, okay.
Genau,
ja, dann können wir
jetzt ein bisschen kürzer fassen so und dass die Idee ist aber, dass du dann halt immer dein Fahrzeug so umgestalten musst, dass du dann halt immer, dass er auch über Land fahren muss. Da muss halt ein Ziel erreicht werden, eine große Reise. So.
Und das erinnert so ein bisschen an Affordable Space Adventures, wo man eben auch so rumläuft und im Schiff quasi Mechaniken ausführt. Also um das dieses Schiff, nenne ich es fast schon, das hat so einen Schiffcharakter, also auf Rollen, Schiff auf Rollen. Du willst eher in diese Stadt kommen, wo es Wasser noch gibt. Das heißt, du versuchst eben möglichst weit mit diesem Gefährt zu kommen und du brauchst aber dafür Energie. Das heißt, du musst dann immer wieder auch dieses kleine Fahrzeug verlassen, Kisten aufsammeln. Du kannst auch den Stuhl, der irgendwie oben im Zimmer steht, in den Ofen werfen. Dann hast du wieder Energie. Dann kannst du irgendwie Dampf ablassen, wenn es zu heiß gekocht hat. Du kannst dann Segel aufrüsten. Dann kletterst du oben aufs Dach, spannst das Segel auf, kannst sie aber auch wieder überspannen. Das heißt, das Segel reißt. Und er hast dann so eine Kilometeranzeige und versucht dann eben bis zu dieser Stadt zu kommen. Und er hat schon betont, es fühlt sich jetzt, klingt jetzt sehr mechanisch und man spielt, glaube ich, auch sehr mechanisch, aber es ist trotzdem eine lineare, im wahrsten Sinne des Wortes, Erfahrung, weil man ja eben dahin fährt zu dieser Stadt.
Genau.
Und er findet dort eben nach und nach immer mehr Gerätschaften für das Fahrzeug, kann nachher wohl auch mit der ganzen Stadt irgendwie weiterfahren, wo es dann noch mehr Mechaniken und so gibt und wird insgesamt aber trotzdem, glaube ich, eine ganz coole Erzählung, ohne Text, ohne Sprache, sondern einfach nur durch die Reise an sich. Also der Weg ist das Ziel in Perfektion als Ziel, als Spiel.
Wir haben im Interview auch nochmal intensiver über diese Art Design gesprochen, aber vorab noch die Notiz, also diese Farbkontraste sind cool, weil du hast so ein total schwarzes, dunkles, mächtiges Fahrzeug irgendwie, das auch sehr bedrohlich aussieht, wie halt eine Dampfmaschine irgendwie so. Und die ganzen Hintergründe sind alle sehr, sehr desaturiert, sehr hell teilweise auch irgendwo und du hast gerade da deshalb automatisch das Gefühl von Weite so. Und mit diesem Koloss durchstreifst du diese Weite und deswegen auch dieser Titel Far. Perfekt, also total überraschendes Spiel und
wird ein Geheimtipp
auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Sehr echt schön. Dann war ich bei Code 7, das hat mir auch richtig gut gefallen, auch im Trailer schon, ist im Grunde ein Reboot der Text-Adventures. Also der Kerl hat sich hingestellt und hat gesagt, ich will die Text-Adventures, die fand ich eigentlich geil damals. Aber die sind ja heute nicht mehr zeitgemäß. Und wie kann man Text-Adventures wieder zeitgemäß machen? Wir haben ja im Podcast auch schon über dieses 80 Days zum Beispiel gesprochen. Mhm. Ja, es gibt ja so Storybook-Adventures, wo man dann sagt, möchtest du auf der Seite weiterlesen oder auf dieser Seite?
Ja, ja.
Die sind aber immer noch trotzdem sehr textbasiert und nicht so sehr Text-Adventure, weil du einfach nur entscheidest A oder B.
Genau.
Sondern der geht wieder einen Schritt zurück und sagt im Text-Adventure so richtig mit Texteingabe. Und was passt da natürlich gut? Ein Hacker-Setting.
Ja, genau.
Das heißt, du bist ein Hacker an deinem Terminal und die Story wird erzählt über eine Frau, die auf dieser Station ist und die dann mit dir kommuniziert. Das heißt, du hast dann wie auch in so einem Hacker-Terminal verschiedene Möglichkeiten. Du hast rechts oben so eine Kamera, die du anzapfst, wo du dann die Map siehst. Dann kannst du dich kannst du ihr quasi sagen, geh doch mal zu diesem Computer. Mhm. Dann hackst du dich in diesen Computer ein, alles mit Texteingabe. Und
genau.
Der ist ja auch Informatiker. Das heißt auch richtig so mit Tabulator, um die Texte zu vervollständigen, genau. Die Befehlsketten. Dann schreibst du halt door.open.
Genau, das ist richtig cool. Also ich habe im Spiel eine sehr, sehr frühe Version vor einiger Zeit gespielt, weil ich den kenne ich halt persönlich.
Mhm.
Und viele Grüße an der Stelle. Und da war im Prinzip das schon drin, was du gesagt hast. Jetzt ist es halt grafisch nochmal aufgemotzter irgendwie. Man hat richtig das Gefühl, das ist alles so glitchy irgendwie so und der Zahlencode geht da so durch.
Total
also
gut.
Ist echt gut gemacht.
Es ist halt also diese Metaebene, dass du der Hacker bist, aber auch der Hacker im Spiel. Und
genau. Die
Terminal-Eingaben, dein Display ist quasi auch das Display des Spielcharakters.
Genau, es ist halt so dieser Twist, dass du halt auch in dieser Beobachterperspektive eigentlich bist und so, aber man fühlt sich trotzdem nicht komplett hilflos, sondern weil man hat halt eben als Werkzeug dieses Hacker-mäßige so. Und,
genau, und ganz viele Software-Module und solche Geschichten. Du findest dann Upgrades und richtig cool, auch von dem ganzen Art-Design. Man stellt sich das jetzt trocken vor, aber es ist richtig lebendig. Die Leute reden mit Sprachausgabe mit dir.
Genau.
Alle Texte sind, wenn sie von Menschen gesprochen sind, eben auch eingesprochen mit guten englischen Synchronsprechern.
Mhm.
Und alles auch so overlayert. Also man sieht richtig halt aus wie so ein Programmierer-Monitor.
Passieren ja auch viele
auf dem
Sachen
irgendwie 15 Fenster offen
genau,
sind.
Genau, da passieren auch viele Sachen gleichzeitig. Und das ist total cool irgendwie. Also zum Beispiel, dann gibt's dann eine Person, die ist dann irgendwie in Gefahr. Und gleichzeitig kannst du ja, weil du ja in dieser Überwachungsposition bist, dann sehen, was in anderen Räumen passiert und musst dann irgendwie vor Gefahren warnen und so. Bist aber halt natürlich schon eingeschränkt, weil du nicht sprechen kannst. Du musst halt irgendwie über diesen Computer kommunizieren und das ist wirklich total gut gemacht.
Ja. Und du findest dann eben auch neue Werkzeuge. Also du kannst dann neue Software installieren, um dann zum Beispiel Kameras zu umzuleiten.
Genau.
Oder er hat dann auch gesagt, so Dinge wie zum Beispiel so aus der echten Informatik wie Brute Force Hacking.
Ja.
Da überlegt er sich jetzt, wie er die visuell darstellen kann. Also, dass man eben ganz viele Wörter auf dem Bildschirm sieht, die alle so durchrattern und quasi das, was Brute Force Hacking macht, quasi Passworteingaben allein durch die schiere Gewalt zu lösen, sowas dann zu visualisieren. Ja, so Anzapfgeschichten.
Und ganz cool übrigens ist auch der Soundtrack. Das ist so ein Elektro, Synthi, Oldschool, Cyberpunk, würde ich das jetzt sagen. Das passt aber total gut in das Szenario. Passt sich auch alles schon an. Also bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht.
Ist momentan noch relativ kurz. Die erste Episode wird aber umsonst veröffentlicht. Das ist quasi Episode Zero, nennt er das, glaube ich. Und er möchte dann eben mit dieser Episode auf Kickstarter gehen, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Also
das heißt, die nullte Episode, die Pilotfolge, kann man sich antesten. Und wenn man da Bock drauf hat, dann sagt er, jetzt könnte ich das ein volles Spiel draus machen.
Genau.
Finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, so in der, weil es eh eine lineare Erzählung ist.
Mhm.
Genau, ein Spiel, wo wir uns fragen können, ist das noch Indie? Little Nightmares. Eins meiner Highlights auf der Gamescom hier.
Das ist das, worüber alle reden und ist das nicht, ich habe leider keinen Termin gehabt.
Es ist das Unravel von diesem Jahr.
Okay.
Genau. Letztes Jahr haben alle über Unravel geredet, wo man auch sagte, ist das noch Indie von EA?
Ja,
aber es hatte so einen Indie-Charakter. Und Little Nightmares ist jetzt von Bandai Namco.
Ah.
Also es ist ein Indie-Spiel, in Indie-Entwicklung, aber Bandai Namco hat es so gut gefallen, dass sie halt gesagt haben, hier kommt, nehmen wir unter Vertrag und deswegen ist es vom Herzen natürlich schon noch Indie, aber natürlich vom Publisher-Seite nicht mehr. Aber das ist ja sehr weich inzwischen, diese Grenze. Aber da reden wirklich alle drüber. Little Nightmares, stell dir vor, wie es wäre, wenn Limbo in einer skurrilen Metzgerei spielt.
Ja,
du bist ein kleines Mädchen mit einer gelben Kapuzenregenjacke. So ein bisschen low-poly so die Jacke, aber alles drumherum sehr plastisch, eklig. Der Metzger sieht wirklich aus wie ein fettes Schwein, wie so ein menschliches Schwein gewordene, humanoides Wesen und alles sehr skurril. Und du bist ungefähr so groß wie so ein, ich würde sagen, wie so ein iPhone von der Größe oder ein Smartphone-Größe, Handfläche und läufst da durch diese Metzgerei. Es war nur ein kurzer Abschnitt, den wir spielen konnten. Der Metzger versucht dich zu fangen und limboartige Rätsel. Also du musst dann eben dich zum Beispiel auch vor diesem fetten Metzger verstecken, der will dich fangen. dann kletterst du eben unter der Tisch durch. Nee, eigentlich eher wie Unravel. So vom Größenverhältnis wie Unravel.
Ja.
Und hast dann, kletterst dann an der Bank hoch, versteckst dich irgendwie hinter so einem riesen Fleischschinken. Und wenn er dann wegschaut, dann gehst du in so einen Lastenaufzug. Da fährst du dann hoch. Ich erkläre mal ein Beispielrätsel. Und da ist dann so eine Platte. Ja. Und dann legst du da so drei so Schinkenstücke drauf. Und dann dachte ich halt, okay, die fallen jetzt durchs Gewicht rein.
Ja, ja, ja.
Und dann siehst du, ich muss da so eine Kurbel drehen, dann geht die Klappe auf, dann gehst du wieder runter. Und dann siehst du, die fallen dadurch wenn du an so einem Trigger ziehst, in so eine Fleischwolfmaschine.
Das ist ja krass.
Dann
ja.
Aus dieser Fleischwolfmaschine kommen dann drei so Würstchen raus. Und die kannst du als Kette benutzen zum Schwingen. Also sehr Unravel-mäßig.
Sehr Unravel-mäßig, aber alles so skurril. Also ich muss jetzt irgendwie an Farbe der Welt Amelie und sowas denken.
Genau.
So
dieses französische skurrile Delikatessen.
Das ist der selbe Regisseur. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen
Namen. Aber Delikatessen heißt der Film und da musste ich sehr dran denken.
Ja, genau. Ja. An sowas. Er hat diese skurrilen Filme irgendwie auch mit Max und so gemacht. Ja. Und daran erinnert mich das jetzt gerade. Cool.
Und halt wirklich auch so skurril. Dann kommst du aus dieser Metzgerei raus und dann läuft sie. Oh, jetzt können wir essen.
Sehr schön. Ja, super. Dankeschön.
Bitte schön. Guten Appetit.
Danke.
Soll ich noch etwas zu trinken, oder?
Nein, alles
super. Ja, alles super.
Danke. Dankeschön. Apropos Metzgerei.
Lecker
Roastbeef hier.
Aber es klingt super.
Also und dann läufst du ganz kurz vom Skurrilfaktor. Du läufst aus dieser Metzgerei raus und auf einmal läufst du durch ein Massengrab von linken Schuhen.
Alter.
Weißt du? Einfach nur Schuhe. Und du fragst dich dann so, warum liegen hier Schuhe? Ist das jetzt eine Menschenmetzgerei oder warum?
Ja,
oder ist das, was ist das jetzt für ein, was passiert hier? So. Und dann hat es an der Stelle die Demo aufgehört. Sehr geil.
Sehr cool. Oh, da bin ich ja mal gespannt.
Ja.
Ich habe dann mache ich mal weiter an der Stelle, während du einen Happen isst. Wir müssen es kombinieren hier. ich habe bei Square Enix, habe da zwei Spiele gesehen. Also ernst vorweg, den Indie-Blog, den gibt's später halt nochmal, ne? Also keine Angst. Ich wollte jetzt halt nur nicht einfach alles vorwegbringen in den Interviews, aber ich habe irgendwie so 15 Leute interviewt und auch viel international gemacht, nicht nur alles in dem Buch. Da dürft ihr gespannt sein. Das kommt wahrscheinlich Ende nächster Woche. Square Enix. Ich habe gesehen einmal Dragon Quest Builders. So, und das ist so dieses Dragon Quest, wo das aussieht wie Minecraft. Und hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so große Erwartungen. So, also ich habe gedacht, das hat ja auch so dieses eckische quadratische Design, was man so von Minecraft irgendwie kennt, und ich dachte, das wäre jetzt wirklich eine dreiste Kopie. So, und dann sitze ich da drin und habe dann verschiedene Fragen gestellt und auch mir eine Präsentation angeguckt, wo sie verschiedene Spielabschnitte gezeigt haben, und es gefiel mir mit jeder Minute wirklich immer mehr. Ich bin total positiv überrascht, weil, um es ein bisschen kurz zu fassen, das ist im Prinzip Minecraft, was für Person gemacht ist, dem bei Minecraft einfach die Leitung ein bisschen gefehlt hat. So, also die kennen die eine Sandbox eigentlich cool finden, aber die sich schon fragen, warum sie jetzt auf einmal irgendwie große Städte oder so nachbauen müssen oder irgendwie. Ne, die brauchen irgendwie eine Art von Anleitung. Und Dragon Quest liefert genau das. Du hast halt so ein Rollenspielelement drin. Du hast halt auch zum Beispiel Personen, die in deiner eigenen Village irgendwie leben. Das hat dann also so Elemente von Sims. Und dann gibt es also so eine konkrete Aufgabe wäre zum Beispiel, dass du dann für eine Frau dann irgendwie so ein Haus bauen musst, und dann kannst du entweder von selbst drauf losbauen, also so wie Minecraft einfach gucken, wie weit deine Vorstellungskraft dich treibt. Aber das Spiel bietet auch immer genug Hilfestellung für die nicht so firm damit sind. Also du kannst zum Beispiel so Blaupausen aufrufen und dann halt solche Sachen nachbauen. Und du brauchst halt natürlich Minecraft-typisch dann auch verschiedene Rohstoffe, blablub, um irgendwelche Sachen herzustellen. Und das ist ganz cool. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommen bestimmt die Zombies oder irgendwelche Sachen, wobei es halt die Welt würde sich dafür anbieten. Und solche. Und es gibt tatsächlich Stellen, wo dann Gegner auftauchen und gezeigt haben, sie eine Stelle mit einem Golem. Das ist halt so ein riesiger, großer, so ein großes Ungetüm, und der hat sich zum Ziel gesetzt, dann deine Festung, dann ausgebautes Dorf, also du kannst halt wirklich so ein kleines Dorf bauen, in Schutt und Asche zu legen, so. Und der Clou ist, du kannst halt nicht so, das ist ein Unterschied zu Minecraft, nicht wirklich selber zuschlagen. Also du hast jetzt nicht wirklich Waffen wie Schwerter oder Spitzhacke oder so. Das verletzt diese Gegner nicht, sondern du musst dir einfach Sachen einfallen lassen, drumherum bauen sozusagen, um diesen Golem abzuwehren, so. Also, und so läuft er da schweren Schrittes wie Godzilla auf diese Festung zu. Und dann hat er so verschiedene Angriffe, so Feuer oder sowas. Und du musst halt Sachen bauen, die das Feuer abwehren oder die diesen Golem blocken, so. Und das war schon ganz interessant. Und die Entwickler sagen selber, in Japan ist es halt eigentlich nicht so ein großes Sandbox-Ding. Das ist jetzt sozusagen das erste richtig große Spiel, das sowas macht. Und denen ist es halt auch weil sie ja eigentlich eher lineare Spiele entwickeln, auch eine Zeit lang wirklich schwer gefallen, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich total überrascht. Auch dieser Sims-Aspekt ist geil. Also man baut halt wirklich Behausung. Man hat
Charaktere und so.
Richtig, genau. Man hat wirklich auch Charaktere und das Ganze hat dann wohl auch eine zusammenhängende Story. Ist aber halt genau auch verspielt genug, dass man sich da ganz schön austoben kann. Natürlich gibt's auch einen Freimodus, wo man, ne, keine Ahnung, aber interessant fand ich halt diesen Guide-Modus, dass das Ganze irgendwie Sinn bekommt, das ganze Bauen. Das ist ganz cool.
Und hat es aber auch diesen Artstyle von Dragon Quest?
Von Dragon Quest, genau. Also diese, mir fällt jetzt der Art-Designer nicht ein, aber das Typische mit den großen, also dieses Dragon Ball-mäßige, so mit großen Augen.
Dragon Ball oder Dragon Quest?
Dragon Quest, Entschuldigung. Aber diese großen Augen, wollte ich sagen. Mhm. Und es sieht sofort nach Dragon Quest aus. Es sind auch diese Schleimdinger, diese Schleimbolzen, die laufen halt irgendwie auch mit rum und so. Da ist alles mit dabei. Also wer Dragon Quest mag, der wird das, denke ich, auch sofort ins Herz schließen. Es ist aber ein Spin-off. Also es erzählt jetzt nicht die Hauptgeschichte weiter, sondern es ist irgendwie so eine Side-Story. Da war ich positiv überrascht.
Es spielt halt in dem Universum einfach.
Ja, richtig, genau. Es ist halt das Universum. Und sonst ist es üblich. Also du hast halt irgendwie, auch verschiedene Umgebungen. Da musst du auch adaptieren. Du musst dann auch unterschiedlich natürlich auf Schnee und solche Sachen reagieren. Also es ist schon ganz cool. Und es ist halt auch unterteilt in Kapiteln und so weiter, so dass du jedes Mal neue Aufgaben. Es ist halt eigentlich was mehr wie fast von einem Puzzlespiel so ein bisschen. Mhm. Aber man halt auch gucken muss, wie werde ich jetzt Herr dieser Lage. Ganz cool. Also da war ich positiv überrascht. Und das Zweite, was ich gesehen habe, war Nier Automata, die Fortsetzung von dem verrückten Kultspiel Nier.
Mhm.
Und das war auch sehr interessant. Also zum einen, weil sie es wirklich sehr früh angekündigt haben. Und
das Geile ist, wenn der Micha so viel redet, kann ich mehr essen.
Ja, ich esse gleich.
Ich nehme gleich deinen Teller.
Ich muss aber das noch mit Nier irgendwo zu Ende erzählen, dann bist du wieder dran. Die Sache ist, Platinum hat es wirklich sehr früh angekündigt und Aspekte von Nier, wie zum Beispiel die Rollenspiel-Sachen und die Story und so, gab es jetzt in unserer Präsentation nicht zu sehen. Das war jetzt eher so der Action-Fokus-Teil. Der war aber ziemlich cool, also Platinum Games, da muss man eigentlich nicht viel sagen. Das hat sich, ich durfte auch selber mal anspielen, so ein Time-Trial-Modus, wo man einfach irgendwie so lange kämpft, bis man stirbt. Und das hat sich wunderbar gesteuert, war super cool. Das ist ein bisschen schwerer, fand ich, also schwerfälliger, man braucht mehr Ausdauerbewegung.
Als beim letzten oder was?
Genau, als bei Bayonetta oder auch. Aber es fühlt sich sehr nierartig an. Irgendwie. Das ist cool. Es sind auch wieder diese Bullet-Angriffe mit drin, also dass ganz viele Kugeln über den Bildschirm springen, man ausweichen muss und man hat mir im Interview auch versprochen, dass es tatsächlich total absurd irgendwann wird. Also wie es bei Nier halt auch ist. So, alles gut. Das Merkwürdige war halt nur, dass sie halt auch Sachen angekündigt haben, wo ich nicht so weiß, ob das so gut zu Platinum passt. Also dann haben sie zum Beispiel so ein Wüstenlevel gezeigt und dann kam so der Satz, ja, und wir haben hier so eine fette Open World.
No,
so, dann halt irgendwie so. Und ich dachte, irgendwie nicht so cool. Also Story ist halt wieder verrückt. Irgendwie geht's darum, dass die Erde nur noch von Robotern bevölkert ist und du spielst halt auch so eine Androidin, das ist halt so eine Frau, die eigentlich eine Kampfmaschine ist, die hat halt auch irgendwie einen Kampfmaschinenfreund mit dabei, blablub. Alles total verrückt, spielt nach Nier, lange Zeit nach Nier und da bin ich mal gespannt, in welcher Form das die Verbindung zum ersten auftaucht und so. Und das ist so, also auf der einen Seite was geil, was man gesehen hat, vom spielerischen her. Auf der anderen Seite hatte ich aber das Gefühl, dass ich nicht genug Nier da drin wiedererkannt habe. So, da bin ich halt skeptisch, ob es jetzt der richtig gute Nachfolger dazu ist. Also es wird ein gutes Spiel, aber ob das jetzt so Nier 2, also...
Ich sehe schon die Subline, Near Enough.
Near Enough, genau.
Na gut, okay.
Also, aber es war trotzdem ganz schick. Und die Protagonistin hatte die schönsten Stiefel seit langem.
Die Protagonistin oder die Präsentatorin?
Nein, die Protagonistin des Spiels irgendwie hatte die schönsten Stiefel seit langem.
Mhm.
Ja, das muss man auch mal erwähnen. Also ich war immer sehr abgelenkt von diesen Stiefeln.
So. Too much information.
Ach so, diese, was ich noch sagen wollte, Musik, da hatten sie den Komponisten auch noch dabei und da werde ich auch später das Interview nochmal irgendwie zeigen. Das ging halt sehr lang, das war so eine Q&A-Session, die irgendwie 25 Minuten ging. Mal gucken, wie wir das einbinden, sicherlich jetzt aber nicht hier. Und der hat aber auch versichert, dass er sich auch am ersten näher orientiert hat, was die Themes und sowas alles.
Ja, macht ja Sinn.
Macht ja auch Sinn. Also, der klang so überzeugt. Der war gerade frisch fertig geworden vor diesem Interview irgendwie und sah sehr glücklich aus.
Aber das heißt, so über die Story hat man noch nicht so viel.
Nee, überhaupt nichts. Also nicht viel. Nur, dass halt die Erde verlassen ist. Menschen sind alle weg und übrig geblieben sind nur die Maschinen.
Warum? Und das Automata bezieht sich jetzt auf diese Maschinen.
Auf diese Maschinen, genau. Aber man hat, so, eins haben sie mir trotzdem verraten. Ich hab gefragt, was so die Headline, also so das Obertopic von mir ist. Weil am ersten war es halt die Beziehung zwischen dem Vater und der Tochter irgendwie, das unheimlich wichtig ist und halt natürlich die typische Selbstfindungsgeschichte. Und bei dem zweiten, ist es durchaus so, dass man dass es schon darum geht, um diesen Kontrast zwischen Maschine und Menschsein irgendwo. Mhm. Und zum Beispiel, das war ganz interessant, weil da meinte der Komponist, dass die absichtlich ganz viele Vocals eingebaut haben, also ganz viele menschliche Stimmen, um diesen Kontrast halt zu den Maschinen herzustellen. Mhm. Weil menschliche Stimmen machen ja sowas immer menschlicher und irgendwie so eine humane Komponente kommt irgendwie rein. Und das war so ein leichter Teaser wohl darauf. Also vielleicht entdeckt diese Person eine menschliche Seite an sich oder entdeckt die Werte von Menschen, wo diese Welt verlassen ist. Und es macht dann irgendwie plötzlich auch Sinn, dass das Ganze dann irgendwie in so Ruinen spielt, in so einer apokalyptischen Welt. Mhm. Das ist halt eine Umgebung, die spielt halt in der Stadt und alles war schon überwuchert, so ein bisschen wie bei Enslaved und so. Und vielleicht geht's dann auch eher so in diese Richtung. Das finde ich schon interessant. Aber da kann man jetzt echt wenig zu sagen, außer, dass die Platinum-Qualitäten drin sind und sich das einfach fett steuert und spielt. Ja.
Ich war währenddessen bei PlayStation VR, mhm, bei Sony, und habe mir da nochmal ein paar Sachen angeschaut. Viele Sachen hatte ich schon gespielt auf der PlayStation Experience, so Rigs zum Beispiel, und so habe ich nochmal kurz reingeschaut, aber da werde ich jetzt nicht nochmal erzählen, weil da haben wir eine eigene Folge zur PlayStation Experience, über die Sachen, die wir da schon besprochen haben. Die lasse ich jetzt weg. Ich habe mir was Neues angeschaut, und zwar hier The Lie. Das haben sie auf der E3 angekündigt. Das ist super für dich, Micha.
Ist das? Erzähl.
Ja, Horror. Aber so richtig psychologischer Horror.
Oh, geiler Scheiß, ja.
Also Here They Lie. Mhm. So richtig mit so ganz skurrilem Psychoterror. Also, dass du in dein Zimmer kommst und dann willst du die Tür öffnen und dann schiebt sich die Tür so 5 Meter vor dir weg. Oh. Ja, und dann willst du hinlaufen, dann auf einmal ist unter dir ein Blutlachensee, dann drehst du dich um, dann verändert sich das Gemälde an der Wand und auf einmal fangen die Wände an zu brennen. Dann fängst du an, rückwärts zu laufen, dann kommt ein riesen, weißt du, so ein Feuergolem, aber mit einem menschlichen Gestalt, mit so einem Hut und einer Sonnenbrille. Und dann öffnet sich eine Tür und dann gehst du runter und dann ist so eine Treppe, die nicht mehr aufhört, und dann unten ein riesen Blutlachensee und über dir ist auf einmal die Decke weg, dann ist da ein Sternenhimmel. Also so wirklich so ganz, ganz skurriler Psychoterror-Horror, aber nicht so sehr mit Ekel, also schon auch klar mit Blut und so. Aber ganz ähnlich wie dieses Wilson's Heart, über das wir gestern gesprochen haben, was ja eigentlich mit meinem Highlight der Messe ist, dieses Wilson's Heart, weil es ja so in Schwarz-Weiß und Film Noir war. Mhm. Und das war auch in so einer, ja, so eine Mischung aus Schwarz-Weiß, Sepia, Found-Footage-Look, so ein bisschen.
Cool.
Und man läuft aber aus der Ego-Perspektive. Und das war aber eigentlich der große Knackpunkt. Also das Spiel hat mich, also von der Prämisse hat es mich jetzt total überzeugt, ja. Mhm. So diese skurrilen Gestalten und so Situationen, in die du im echten Leben nicht kommen kannst, die nur Horrorfilme irgendwie machen können. Und da akzeptierst du das ja dann auch. Und das ist ja auch echt gruselig, wenn unter dir sich auf einmal der Boden verändert und die Tür weg und deine räumliche Wahrnehmung so ausgetrickst wird, sowieso schon durch VR, und dann eben noch quasi absichtlich verarscht wird.
Ja, ja.
Also hat sehr viel Potenzial, aber mir wurde wahnsinnig schlecht und ich bin wirklich nicht empfindlich bei diesen VR-Geschichten, weil sie wieder so ein ganz, ganz komisches Körpergefühl hatten. Also du läufst mit dem Analogstick. Bei Wilson's Heart haben sie das ja mit dem Teleportation gemacht, dass du nur an feste Ecken kannst. Mhm. Hier läufst du selber mit dem Analogstick. Ich hatte das Gefühl, es war sehr, sehr pixelig, grisselig, also viel schlimmer als bei den anderen PlayStation VR-Sachen. Mhm. Das war eine super schlechte Auflösung. Du konntest keine Texte lesen. Das hat zwar diesen Found-Footage-Look so ein bisschen begünstigt, aber also hat nicht geholfen, irgendwie sich da wohlzufühlen. Also ich meine jetzt von der VR-Experience wohlfühlen, nicht von der Horror-Experience. So, und dann läufst du geradeaus und dann haben sie den Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Ich habe gefragt, man konnte es leider nicht umstellen, dass wenn du mit dem Analogstick nach vorne läufst und du guckst ein bisschen nach links, dann ist er auch nach links gelaufen. Und das kann ich überhaupt nicht leiden. Bei The Journey war das so, dass du eben läufst und du kannst dich frei umgucken. Mhm. Ja? Und da war das dann halt so, dass du immer so Seitwärtsschritte machst, die man aber eigentlich nicht machen will. Und dadurch hat dein Körper immer das Gefühl, er macht, dieses VR macht Sachen mit dir, die du eigentlich nicht bewusst machst. Mhm. Und ich habe das nicht rausgekriegt, dieses Ding, dass das VR so reagiert. Und das war, dadurch wurde mir echt schlecht. Ja, also ich
das ist krass, ja.
Das, und ich kann mir das nicht vorstellen, das eine Stunde lang zu machen. Hm. Das geht nicht. Also mit diesem VR geht es nicht. Das war, wenn das nicht umstellbar ist, dann.
Aber wir hatten ja auch dieses Problem bei Resident Evil so ein bisschen, ne? Also wir hatten ja auch, also so geil das irgendwie auch war, irgendwo, aber da ist ja dieses Pixelige, das ist sehr
irritierend. Die Auflösung ist echt ein Problem.
Sehr, sehr irritierend.
Einfach. Wenn du vor allem länger machst, ja.
Mhm. Vor allen Dingen bei Pardon, es ist so, das lenkt halt wirklich ab. Und das ist so dieser Effekt, den du früher bei den PlayStation 2 Spielen hattest, da kennst du das ja auch. Also es sieht super aus so, und dann hast du dieses Kantenflimmern einfach so durch so schräge Flächen. Und so ähnlich muss man sich das auch in VR vorstellen. Aber VR will man ja eigentlich so in das ganze Ding eintauchen, weil es soll ja immersiv sein. Und solange die Grafik konsistent ist und die es irgendwie schaffen, da so drumherum zu kommen, ist das auch cool. Weil es dann so eine Gleichmäßigkeit irgendwie hat. Also es sieht halt entweder gleich gut oder gleich schlecht aus sozusagen. Aber das ist halt eben dieses Ding mit dieser Auflösung. Eigentlich ist der Rest super, so wie Resident Evil, hat mir alles gut gefallen. Nur diese technische Makel mit dem Flimmern, ist halt einfach so ein Fremdkörper, der da auch wirklich nicht reingehört und der in keinster Weise gewollt ist und wirklich nicht reinpasst. Das ist wirklich so ein technisches Problem. Also kann man sich wirklich wie Kantenglättung halt irgendwie vorstellen. Also so ähnlich irgendwie. Es zerstört ja auch den Art-Part von solchen Spielen irgendwie, weil das wollen ja Designer eigentlich überhaupt gar nicht. Also das ist einfach eine technische Limitierung.
Es ist wie halt ruckeln oder so schlieren beim bei wenn du Witcher spielst oder so und es fängt an zu schlieren und zu ruckeln und Pop-ups, das stört ja einfach die Immersion und bei VR ist diese Immersionsstörung natürlich noch viel, viel eminenter.
Total. Weil
sie dir direkt in der Fresse hängt.
Ja, und die ist halt wirklich so, die ist wirklich, also sprichwörtlich in your face.
Ja,
so.
Genau.
Und da kannst du dich auch nicht richtig von distanzieren.
Und das ist sehr, sehr schade, dass bis bei Here the Life, vielleicht haben sie noch ein bisschen Zeit, das zu fixen. Aber wenn sie das so releasen, dann ist es eher kontraproduktiv für die VR-Geschichten. Mhm. Weil da wird, glaube ich, vielen Leuten einfach sehr, sehr unwohl.
Das glaube ich.
Im Gegensatz dazu hat sehr gut funktioniert, das ist natürlich auch wieder ein Sony-eigenes Produkt, Farpoint. Mhm. War richtig geil. Farpoint könnt ihr euch vorstellen wie Halo in VR, so ein Sci-Fi-Shooter, aber total runtergedampft. Ja, also du läufst mit dem Stick nach vorne, hast dort aber auch dieses Problem mit diesem Seitwärtsgucken und so, aber wird ausgeglichen durch dieses, dass sie es eigentlich sehr einschränken. Also es ist eigentlich eine sehr lineare Erfahrung. Du kannst da sich zwar so ein bisschen links, rechts bewegen, aber du kannst dich zum Beispiel nicht um 180 Grad drehen, wie bei Halo oder bei einem Shooter, sondern du kannst eigentlich immer nur so 180 Grad gucken. Du kannst dich zwar umdrehen nach hinten, aber du kannst nur ein bisschen rückwärts laufen, das ist nicht bequem. Die Kamera erfasst dich dann nicht mehr, ja, die Brille ist nicht mehr im Visier, das ist nicht darauf ausgelegt, das ist eine lineare Erfahrung. Quasi wie ein Rail-Shooter sozusagen, aber mit freier Bewegung. Und du läufst durch so ein Canyon, also wie so ein Grand Canyon, das hat so Höhenunterschiede drin und dann kommen halt so Spinnenwesen. Und der Clou an der Sache ist, dass du das mit diesem Device spielst, also mit dieser Plastikknarre von PlayStation.
Ja, geil.
Sieht halt aus wie so ein Gewehr. Du hast halt vorne den Griff, mit der linken Hand hältst du den Griff, da hast du den Analogstick zum Laufen und du hast halt rechts ganz normal den Trigger und vorne drin, wie so eine quasi Munitionspack, steckt halt der Move-Controller mit der Leuchtkugel. Mhm. Und es sieht aber zum Glück nicht albern aus, weil man ja im VR ist und wenn man das Ding anschaut, ist es halt eine Uzi oder ein Shotgun. Du kannst dann so eine Bewegung machen, so du hebst es hoch zur Schulter und dann wechselst du die Waffe oder du legst es so vor dich quasi mit beiden Händen ab und dann nimmst du eine neue Waffe auf. Das Allergeilste ist, du kannst dann zielen. Du hebst dir dann dieses Gewehr so quasi an den Visor, ans Auge und legst dann so an die Schulter an.
Ja.
Und dann hast du so einen kleinen Visor in VR, mit dem durch den du durchguckst und hast dann halt da ein Vergrößerungszielfernrohr drin.
Und das ist ja dann auch räumlich auch total cool.
Wahnsinn, wenn man dieses Visor so geil, das ist so gut.
Ja,
also das macht wahnsinnig geil. Spaß. Gibt's unten an der Booth. Mhm. Man muss ein bisschen Glück haben, man stellt sich an der PlayStation VR an und rutscht dann rein. Ich habe dann zum Glück einen Fastpass gekriegt, konnte direkt ausprobieren, weil es im Business Center gar nicht war. Und das lohnt sich wirklich. Allerdings, viele haben so gesagt, oh, das ist die beste VR-Erfahrung bisher. Aus Shooter-Sicht ja, aber die anderen Sachen waren trotzdem weiter schon fortgeschritten. Das ist halt wirklich eine lineare Demo. Ich habe so das Gefühl, wir sind gerade in dieser Phase von dem X-Wing. Wie ist das X-Wing auf CD-ROM?
Ja,
Rebel Assault. Assault.
Nee, Rebel Assault.
Rebel Assault.
Genau.
Also Farpoint ist das Rebel Assault der VR-Ära.
Genau,
ja, so kann man es eigentlich sehen.
Alle so,
damals fanden es alle total geil. Ja,
das ist wie ein Film, heute kann das keiner mehr.
Und in 5 Jahren, in 2 Jahren werden wir uns immer über Farpoint, glaube ich, steckig lachen, dass es geil war. Aber es macht jetzt momentan wirklich Spaß.
Aber es ist cool, dass die Leute das ausprobieren. Weil wenn wir jetzt gerade bei VR sind, da habe ich auch eine kleine Überraschung erlebt. Ich habe auch die Dudes von Head-Up besucht. Da haben sie Innerworld 2 kurz vorgestellt, da sage ich gleich was zu, aber dann hat mir der PR-Mensch Gregor, hat er die VR-Brille mir so in die Hand gedrückt und hat gesagt, so hier ist ein Spiel für VR. Und ich so, okay. Und das Spiel heißt Cryptcrawler und das ist tatsächlich ein Dungeon-Crawler, der komplett in VR gespielt wird irgendwie. Also es lief jetzt über dieses Samsung-Handy, ich weiß gar nicht, was für ein Modell das ist.
Okay, Gear VR heißt es.
Gear VR, halt, genau. Und im Prinzip konnte ich auf der Stelle stehen und das Interessante ist, dass es wirklich wie bei diesen alten Dungeon Crawlern ist. Das heißt, man bewegt sich immer Feld für Feld nach vorne, hat also keine laufende, fließende Bewegung, sondern muss immer so nach vorne wischen, damit die Figur halt einen Schritt nach vorne, also ein Feld nach vorne zieht und so. Du hast getippt, damit, dann hast du damit zugeschlagen und wenn du halt irgendwas angevisiert hast mit deinem Auge, dann hast du halt auch mit einem einmaligen Antippen wie so ein Mausklick irgendwie so. Das, ich war völlig erstaunt, wie gut das funktioniert. Also du kannst, ansonsten ist es das, was man so von solchen Crawlern kennt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das Ganze auch wieder zufallsgeneriert und so weiter und so fort. Und jetzt gerade auch eher so eine experimentellen Phase, aber naheliegende Idee, es macht irgendwie, das kriegt dadurch eine ganz andere Dimension irgendwo. Es ist halt wirklich ganz oldschool, es ist halt nur eine Ebene.
Und man läuft immer so Step by Step.
Man läuft so Step by Step. Es ist wie früher auf einer Amiga, nur halt jetzt in so einer 3D-Grafik und ja. Und du kannst dich halt auch umdrehen.
Also so wie Bard's Tale.
Oder wie,
so.
Ja, genau, wie Bard's Tale. Eine ganz einfache Idee, aber funktioniert. Und hat mir ist durch diese Fortbewegung halt auch nicht schlecht geworden.
Das ist ja,
halt
das Teleportation Richtige. Ist super. Auch wenn es ein bisschen mit Bewegung ist, aber du kommst immer wieder zum Stehen.
Ja, ja.
Bei Farpoint haben sie ganz viel mit so Ausblenden gemacht. Ja, also wenn sie dann gesagt haben, okay, du betrittst jetzt einen neuen Bereich, dann ist alles ausgefällt und sie haben dann halt, es war einfach eine Virtual Reality Erfahrung in der Virtual Reality sozusagen.
Ja.
Also der, die haben dann gesagt, Building New Map oder so, und dann hat sich alles so aus so Polygonen, so mit so Gitternetzen und so aufgebaut, weil das dir auch es erleichtert, wenn du quasi irgendwo hin teleportierst. Oder bei Rigs, was wir bei PlayStation VR eben jetzt auch nochmal gespielt haben, das sind so krasse Bewegungen. Da ist dann kurz Fade Out, als wenn du die Augenlider zumachst und wieder aus und dann bist du halt in der neuen auf und dann bist du in der neuen Situation. Und wenn du es nämlich nicht machst, das habe ich, ich will es jetzt nicht groß besprechen, aber ich habe Red Bull Air Racing gespielt.
Okay.
Und da ist halt nichts mit Faden, ne? Das ist Red Bull Air Racing gibt's wirklich als Lizenz, da fliegst du mit so Sportfliegern durch so Pylonen in 20, 30 Meter Höhe, Looping und so, quasi wirklich so ein Wettrennen. Und das in VR könnt ihr euch vorstellen. Mir war noch nie so schlecht. Doch, mir war noch so schlecht bei, aber erzähle ich dann bei South Park.
Ja, genau, okay.
Das war mir war noch nie so schlecht in VR. Das war das erste Mal, dass ich eine Demo abbrechen musste, als einfach nicht ging. Es ging einfach nicht. Das ist so heftig gewesen. Ein bisschen besser, als ich dann in die Third Person rausgeschaltet habe, weil du dann das Flugzeug die Bewegungen nicht komplett spürst, sondern halt so hoverst. Aber das geht, also man kann es mit VR wirklich auch extrem schlecht machen, indem man es halt zu heftige Bewegungen
macht. Ja, das ist ja eigentlich ein Spiel, was nicht, das hast du dann einfach nicht
drauf. Du hast eine Pilotenausbildung, um diese G-Kräfte zu bändigen, aber in VR hast du halt nicht die G-Kräfte für die Beschleunigung, aber halt trotzdem diese krassen Bewegungen und vor allem diese Körperdrehungen, die halt wahnsinnig sickening sind.
Einfach nicht besonders gut.
Ja.
Jetzt kommt ein zweiter Teil von Inner World. Eins meiner Lieblingsadventures der letzten Zeit wird auch wieder von Studio Fishman gemacht.
Wenn es dein Lieblingsadventure ist, warum gibt es denn keine Folge?
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Ja,
aber es kommt jetzt nochmal für Konsolen raus.
Ja, dann macht doch endlich eine Folge.
Dann können wir jetzt also wirklich tatsächlich mal, von dem ersten Tag kommt ein Konsolenport, auch wirklich für alle irgendwie ganz cool. Die hat man uns kurz gezeigt, ist dasselbe Spiel, nur dass man die Figur jetzt diesmal direkt steuert über den Controller, dann sonst kein Unterschied. Sehr gutes Ding. Ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, das nochmal vorzustellen. Und davon kommt jetzt ein zweiter Teil. Boah, und da war ich überrascht. Weil der zweite Teil kriegt so eine richtig politische Komponente. Wie sage ich das am besten spoilerfrei, ohne den ersten zu spoilern? Naja, es ist eine Kritik gegen so einen Nationalstaat sozusagen, der jetzt da eingebaut wird. So auch so richtig mit der Symbolik aus dem.
Aber man kann ihn auch spielen, ohne den ersten zu kennen.
Den kann man wohl auch spielen, ohne den ersten zu kennen irgendwie. Ich würde aber trotzdem empfehlen, den ersten zuerst zu spielen, damit man weiß, wie es dazu gekommen ist. Aber dieses Cover ist so krass, weil es halt wirklich aussieht wie so ein Leni Riefenstahl-Film, so bewusst irgendwie. Nur dass halt die Hakenkreuze dann irgendwie so ein anderes Symbol war, so Brezel oder sowas. Und dass man das vielleicht ins Absurde macht, aber es war so überraschend düster und so krass und auch so ein Kriegsgefangenen und so. Und da bin ich super gespannt, wie sie das mit diesem eigentlich eher niedlichen Art-Design irgendwie so bringen.
Mit dieser langen Nase
und so. Lange Flötennasen
und so. Okay.
Aber das ist es halt auch. Also da kriegt man auch schon die erste Referenz. Die Leute mit Flötennase sind halt die Verfolgten. Und da weißt du halt ganz genau, was da kritisiert wird. Sehr ambitioniert. Es ist aber auch wieder vom Art-Design genau wie der erste. Also hält sich vom Stil sehr genau dran. Nur dass es diesmal von der Thematik also richtig düster und ernst wird und so. Und
cool.
Ich finde, aber es klang alles so, was mir erklärt wurde, so, dass es den ersten wirklich extrem sinnvoll ergänzt. Weil die Charaktere aus dem ersten Teil kommen auch wieder vor und werden entsprechend erweitert und du hast ja, sowieso schon eine ganze Welt, die da aufgebaut ist. Also der erste Teil etabliert sozusagen die Welt von Innerworld und der zweite fängt dann endlich mal was damit an. So, und deswegen kann es jetzt auch politisch werden. Es hätte alles nicht in den ersten reingepasst, weil es viel zu sehr davon abgelenkt. Du hast die Welt ja nicht verstanden, da kann man nicht direkt so mit dem Doppelhammer kommen und dann direkt so Botschaften reinpressen. Mhm. Und dafür ist der zweite Teil jetzt perfekt. Jetzt weiß jeder, worum es da geht sozusagen. Und jetzt wird die Geschichte erzählt, die Fistbin wahrscheinlich ursprünglich mal im Kopf hatte. So. Und das bin ich sehr gespannt. Sieht sehr gut aus.
Future Manu meldet sich zurück. Wir hatten eine kurze Podcast-Pause eingelegt. Wir waren gerade bei Rocket Beans im Livestream, sitzen jetzt wieder gemütlich zusammen. Hallo Micha.
Hallo Manu.
Du bist ja immer noch da. Frisch und munter wie je.
Frisch und flauschig heißt das mit Bart. Ja?
Also ihr hört vielleicht an der Hintergrundumgebung. Wir sind nicht mehr in unserer Top-Secret-Betthöhle, wo es schön ruhig ist und man nur lecker Roastbeef essen kann.
Ja.
Wir haben uns jetzt noch den Sebo geschnappt von Kraut Gaming, weil der zufällig an den gleichen Preview, wie soll ich das sagen, die gleichen Spiele gespielt hat wie ich auf dieser Messe. Hallo Sebo.
Hallo ihr beiden.
Magst du noch was sagen, Kraut Gaming?
Nee. Nee. Ja. Okay. Spricht für sich selbst.
Ich würde gerne mit dir reden über Gott. Nein, über Dishonored 2, Prey und Dead Rising 4 habe ich mir noch angeschaut. Dishonored 2 und Prey war ein Termin. Hast du dir auch angeschaut?
Kino, ja, genau.
War leider wieder nur eine Kinopräsentation. Ist immer das, worüber der Daniel lästert, wenn man bei Dishonored auf der Gamescom ist, dass es nur Kinopräsentationen gibt.
Zu Recht.
Ja.
Also war in letzter Zeit zumindest. Bei Fallout 4 genauso.
Genau. Das letzte Mal bei Wolfenstein und so. Da
auch,
und,
immer, ja. Immer. Gab noch nie wirklich Hands-on, selbst ausprobieren.
Ja, und spätestens bei Dishonored 2 müsste man ja denken, das ist ja eh eigentlich schon relativ nah. Wie hat sie denn trotzdem gefallen, Dishonored 2?
Ich habe bei Dishonored 2 ein bisschen das Problem, dass mir da zu viel Gewalt, das ist zu wenig Stealth und ein bisschen zu viel Messer in den Hals und die Welt ist schön.
Oh ja.
Ja, das mit dem tropischen jetzt, mit dem Szenenwechsel, das funktioniert super.
Tropischen? Ach so, du meinst von dem Setting her.
Von der Setting. Aber ich weiß noch nicht, es ist immer sehr schwierig, so ein Stück aus einer Kampagne rauszunehmen, das auf einer Messe so zu präsentieren und zu sagen, okay, das ist jetzt repräsentativ. Das ist ganz oft schon nach hinten losgegangen. Gab es auch dieses Jahr wieder Beispiele, wo ich im Grunde genommen jetzt rückwirkend sagen würde, ich freue mich jetzt nicht mehr so sehr auf das Spiel. Und Dishonored 2 hat mich immer noch nicht so wirklich überzeugt.
Mochtest du den ersten denn?
Ja, doch schon sehr.
Aber das hatte ich schon auch das Gefühl, dass wenn man den ersten mochte, der zweite jetzt keine so Erwartungshaltung geweckt hat, es wird ein komplett anderes Spiel oder so. Also das, was wir da jetzt gesehen haben, es war ja keine reine Trailer-Videopräsentation, sondern es war ein aufgenommenes Gameplay mit den Producern oder irgendwas, die da drüber gesprochen haben, wie so ein Kommentar quasi.
Ja. Ja.
Der das Gespielte kommentiert hat. Also man hat gesehen, wie die die Hauptdarstellerin, diese Prinzessin, die man jetzt ja auch steuern kann in der Kampagne, was die für Special Moves macht, wie die, was weiß ich, drei Leute miteinander verknüpft, den einen Charakter köpft und dann alle Köpfe gleichzeitig.
Richtig, und das ist genau mein Problem. Also ich habe Bock auf die Story, bin sehr gespannt. Ich fand auch die Story im ersten nicht schlecht, aber mir ist jetzt die Story im zweiten noch nicht so...
Da kam überhaupt nichts rüber, gell?
Nein, gar nichts. Die ist überhaupt nicht wichtig gewesen.
Ich hatte auch das Gefühl, dass die Entwickler bei dieser Präsentation den größten Wert darauf gelegt haben, möglichst sehr viel brutale Szenen zu zeigen, möglichst alle immer so Wow-Effekte zu machen. Ja, also wie er schon gesagt hat, die zelebrieren diese Todes.
Und es ist dann immer für mich, da rufst du automatisch die USK auf den Plan. Und dann wundere ich mich aber wieder, es ist ja Mensch gegen Mensch Gewalt und nicht irgendwie abstrakt, sondern ganz deutlich. Wir schneiden jetzt drei Leuten gleichzeitig den Kopf ab.
Ja, ja.
Wie erklärst du das? Das ist dann nicht mal USK 18. Da hast du dann wieder ganz andere Probleme, aber wie gesagt, es ist schwierig, sowas einfach aus einem fertigen Spiel dann rauszunehmen und zu zeigen, da ist es vielleicht gar nicht repräsentativ.
Ich glaube, dass die Kampagne durchaus noch Potenzial hat, weil die Welt gibt, glaube ich, sehr viel her und Dishonored 1 hat mir so gut gefallen, dass ich dem Dishonored 2 auf jeden Fall eine Chance geben möchte. Aber es ist schon deutlich actionorientiert, da habe ich auch das Gefühl.
Jetzt habe ich komischerweise viel mehr Bock auf Dishonored 2 bekommen. Weil ich bin genau der Spielertyp, der sowas. Yes. Ich bin halt überhaupt gar kein Stealth-Mensch so. Und
sondern drauf oder was?
Einfach aufs Maul so. Und und das klingt für mich halt sehr
interessant. Dann war ja Wolfenstein was für dich, oder?
Ich habe leider Wolfenstein noch nicht gespielt, aber haben alle gesagt, ich sollte das mal ausprobieren. Aber Wolfenstein hat das Problem, für mich, ganz kurz, wegen Krieg. Also ich mag Kriegsnarren nicht so
sehr. Du hast die erste Stunde gespielt und die ist nämlich richtig
doof. Die ist richtig doof. Ja, und dann haben alle gesagt, spiel weiter, das ist super. Da gibt's am Anfang diese Strandgeschichte. Ja, ja. Also Gewalt und so, wenn es halt so überdreht ist, und das klang jetzt so ein bisschen, weil drei Leuten in den Kopf
kommen,
ist halt
überdreht.
Quatsch. Aber das finde ich witzig, wenn es in so einem Kontext ist. Aber ich verstehe, ich kann das, wenn es irgendwie, sagen wir mal, die Story kaputt macht und unglaubwürdig macht, dann ist natürlich klar. Aber ich glaube, bei dem nächsten Spiel...
Nee, unglaublich wirkte es gar nicht. Es passte in diese Welt, weil ja auch die Personen so einen deformierten Körper haben, die Hände so überzeichnet sind, die ganze Farbgebung auch so ein Cell-Shading-Comic-Geschichte ist.
Cell-Shading, da erinnert mich das schon ein bisschen dran. Eher so in Richtung Borderlands. Okay. Ne, aber Borderlands 1 war damals...
Ohne den Humor aber.
Ja, ja, ohne den Humor. Es ist sehr ernst. Genau. Und da sehe ich das Problem.
Ja. Aber ja, müssen wir abwarten. Also das ist wirklich sowas, wo man nach dieser Präsentation sagt, okay, mal gucken, wie es wird. Prey war auch vorgespieltes Gameplay.
Ja.
Aber endlich mal Gameplay. Wir haben ja bei der E3 gab es nur diesen Trailer, wo er dieses Auge so unter Pluto laufen hat, wo man überhaupt nicht wusste, was das für eine Art von Spiel wird. Und zumindest habe ich nach dieser Kinopräsentation, nach diesem Gameplay einigermaßen verstanden, was für eine Art von Spiel das werden soll. Werden
es ist ein ganz anderes Spiel, als es früher mal angeteased wurde, bevor es dann gecancelt war.
Also mit Prey hat es überhaupt nichts mehr zu tun, mit dem Original Prey. Deswegen fragen sich alle, warum nennt ihr es dann überhaupt noch so? Ja?
Das wird dann der Kniff. Das wird dann die große Überraschung bestimmt.
Ja. Ja. Also völlig anders. Prey hast du ja gespielt,
Michael? Also ich habe den ersten gespielt, ja, genau. Und ich fand den ersten auch sehr geil. Also der war, der damals hat er mich total geflasht. Er hat ja auch durch die Geschichte, dass du dieser Typ von dem Ureinwohnervolk bist, von den amerikanischen Natives. Und das war eine coole Mischung aus Science-Fiction und Selbstfindung, weil er hat ja irgendwie, wusste nicht wohin, und er muss dann irgendwie seinen Weg finden und wurde dann geleitet von dem Großvater, der leider vorher gestorben, oder während dieser Entführung, die Invasion gestorben ist, glaube ich.
Ich spule mal vor, war geil.
Ja, aber war super. Also es war ein super Spiel, es war aber auch extrem grausam und gruselig, das fand ich so gut an Prey. Es war auf der einen Seite super bizarr, weil sie auch diese Gravity-Rush, wollte ich fast sagen, diese Gravity-Geschichten hatten und dass du durch Portale gehst, größer, kleiner wurdest und so, das war total cool. Aber es hatte auch unfassbar grausame Szenen, die einfach das gemacht haben, was Quake 4 nicht hingekriegt hat, falls ihr euch erinnert. Ne? Quake 4 wollte mit dieser Stroke-Geschichte so richtig schön
düste.
Ja, und die Leute werden so irgendwie durch Maschinen gejagt und so. Und Prey hat das einfach geschafft. So.
Genau,
das war ein
Prey 2, was wir dann vor 2 Jahren oder so auf der Gamescom gesehen haben, vor 3 Jahren, weiß ich nicht. Da gab es eine Kinopräsentation, die sah sehr geil aus.
Das war was ganz anderes.
Das war was völlig anderes. Es sah eigentlich aus wie Jabba the Hutt Bounty Hunter Simulator. War dann ja cool, weil das ist ja Prey 2, das darf ja auch was völlig anderes sein. Deswegen verstehe ich jetzt überhaupt nicht, warum sie das Spiel überhaupt Prey nennen, weil so erfolgreich mega bekannt ist die Marke Prey jetzt auch nicht, als dass man sagt, man will dazu einen Bezug herstellen. Also ich könnte mir höchstens vorstellen, so wie du gesagt hast, Sebo, dass am Ende irgendwann so ein Twist kommt und das irgendwie doch damit zu tun hat. Also, aber erklären wir mal, was es denn war. Es ist eigentlich, du bist auf einer Raumstation und das sind Aliens.
Und es geht ja um einen Parasiten.
Genau.
Es geht ja um einen Parasiten. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und du hast die Wahl, das wurde mir auch so im Nachhinein noch erklärt, dass du kannst auch den Non-Violence-Approach gehen.
Also ein Stealth-Game im weitesten Sinne.
Mehr als Dishonored 2.
Ja.
Und und mehr gab's ja nicht wirklich.
Nee, die haben halt ein paar coole Mechaniken gezeigt.
Ja,
Die Aliens, die werden dir gefallen, Micha, das sind so schwarze Rauchwesen. Das hat mich so ein bisschen an das Smoke-Monster aus Lost erinnert, so ein bisschen. Ja,
ja.
Die können sich in, das fand ich eine geile Idee, der läuft dann so durch diese Raumstation und dann sagt er, die Monster haben die Fähigkeit, sich in Alltagsgegenstände, geile Fähigkeit, oder?
Ja.
Die können sich in Alltagsgegenstände, und dann ist er da vorsichtig rumgelaufen, dann wurde aus dem Mülleimer auf einmal so ein Smoke-Monster.
Okay.
Ja, und dann ist er danach immer eben rum und hat auf irgendwelche sinnlosen Gegenstände geballert, auf leblose Gegenstände, weil wenn du die dann triffst, dann verwandeln die sich natürlich. So, und dann erstmal so, ja, okay, nette Idee, läufst du da rum und dann verwandelt sich der Mülleimer. Toll.
Ja.
Und dann sagt er aber, dass du diese Fähigkeit über so einen DNA-Stecker, den er sich ins Auge rammt, kannst du im Spiel nach und nach die Fähigkeiten der Aliens, denen du begegnest, so à la Mega Man oder Kirby, quasi implementieren und selber anwenden. Und dann hat sich der Typ, da war so ein Tresen, so ein Büro, wo man so, ihr kennt es so bei der Postfiliale, wo dann nur so eine Hand durchpasst. So. Und du musstest aber dahinter, um den Computer zu hacken. Und die Tür war abgeschlossen, kein Schlüssel. Was hat er gemacht? Hat sich in eine Kaffeetasse verwandelt, weil er die Fähigkeit von den Aliens geklaut hat. Und ist als Kaffeetasse so brr, 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 oben auf dem Tresen und ist durch diese Luke gerollt.
Was?
Genau, und das ist ja, das ist ja das so ein Punkt, wo ich schon weiß, das hat mit Prey überhaupt gar nichts zu tun.
Das ist ja auch schon fast Parodie.
Ja, ja, also es hat das sollte aber nicht lustig sein. Das war jetzt nicht so wie dieses Spiel, wo man mit dem Kopf rumrollt.
Was? Du bist doch, hey, du bist doch eine Kaffeetasse und die hüpft dann auch richtig.
Also ich weiß schon, das kannst du direkt eins zu eins dann schon so in die Review reinschreiben.
Ja, ja, das ist doch total.
Kaffeetasse Fragezeichen.
Ja, und da waren, aber die hatten wirklich coole Ideen. Also die Kaffeetasse war ein bisschen albern. Aber dann gibt es zum Beispiel auch Recycling-Granaten. Auch eine geile Idee.
Also ich finde das
Recycling-Granaten? Da war ein Raum, der war versperrt mit Gerümpel. Und dann hat er eine Recycling-Granate genommen. Die wird übrigens in Freiburg produziert. Und dann hat er die da reingeschmissen und die Granate dann so und hat den ganzen Raum aufgesaugt. Und dann hattest du nur noch so Ressourcenblöcke. Die, dann, die konntest du dann aufsammeln und dann war der Weg frei. Okay. Und solche Gimmicks.
Sah aber auch gut aus. Ja. Also generell bei Prey muss ich sagen, hat mich mehr angesprochen.
Und die Glue kennen.
Als Dishonored 2.
Ja, ja.
Vor allem aufeinanderfolgend, direkt diese Präsentation, da stach
Prey schon
ein bisschen mehr raus, ja.
Vielleicht magst du die Leimkanone noch erzählen, die war auch nett.
Leimkanone?
Habe ich die Bubble Glue kennen.
Na, generell haben sie ja sehr mit der Physik gespielt.
Ja.
Und diese Leimkanone war da mit dabei. Aber ich weiß gar nicht mehr genau.
Naja, das war so eine Schleimkanone, mit der du Sachen einschleimen konntest, die dann zu so festem Schaumstoff wurden.
Ja, ja, das habe ich ignoriert.
Ja.
Das fand ich sehr vulgär.
Warum? Ach so, ja. Nee, auf jeden Fall konntest du eben Gegner einschleimen, dann frieren sie halt quasi ein und dann konntest du sie zerballern. Du konntest damit auch Brücken bauen. Das heißt, du konntest so eine Schleimspur an der Wand hinterlassen. Dann wurde die so wie so Schaumstoff, der so auf, weißt du, wie so Baustoff.
Ja,
so,
ja.
Hat sich dann so aufgeschäumt und dann konntest du damit eben auf den nächsten Stock hochklettern.
Das ist gar nicht das, was ich erwartet hätte.
Überhaupt nicht.
Aber irgendwie klingt das auch wieder geil.
Und eingebettet
so ein bisschen was mit Portal 2, wo du mit diesem roten und mit dem blauen Glibber da.
Ich hab jetzt so Horror im Kopf gehabt.
Gar
wie Prey 1 so, und das klingt jetzt mehr so nach geilen, verrückten Ideen.
Nee,
so.
Deswegen muss es ja irgendwas geben, was den Namen Prey dann rechtfertigt.
Ja,
ich finde, es sah ein bisschen aus wie so ein glatt gelecktes Dead Space, also die Raumstation. Mhm. Weißt du, wenn Dead Space eine brandneue Station ist und mit so von dem Future-Setting und eben so in der nahen Zukunft, aber noch nicht ganz so weit weg.
Ja, ja.
Und dann aber eben so technologische Gimmicks einzubauen. Und ich glaube, es wird ein sehr mechanisches Spiel im Endeffekt. Ja.
Ich weiß auch noch nicht, dieses Tagwiederholungskonzept, was sie da so eingeführt hatten mit dem Trailer von der E3. Mhm. Ich habe nicht verstanden, was das jetzt mit dem Gameplay zu tun hatte.
Den Trailer, der hat überhaupt gar nichts damit zu tun gehabt.
Ja, also da haben wir es ja wieder, ne? Ja. Der Trailer und Teile aus der Kampagne. Aber naja.
Na gut.
Ja.
Resigniert
nach. Was soll's.
Ja.
Überrascht uns einfach, wenn es rauskommt.
Ja. Bin ich mal gespannt, ja.
Dead Rising 4 hast du nicht gesehen?
Ist halt kein Spiel, was in Deutschland rauskommen darf.
Mhm.
Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden dürfen, so auf
der. Natürlich.
Wir reden einfach drüber.
Es war auf der. Es war ja auch in der Halle, also von daher.
Ja,
das stimmt. Ja. Dürfen wir über die Vorgänger reden? Sonst kann ich ja gar nichts sagen.
Wir müssen auch gar nichts. Muss dazu sagen, es war halt Dead Rising und es war Dead Rising 4 und ist halt mit Frank West wieder unterwegs. Die haben den Fotomodus gezeigt. Das heißt, du konntest von hinten an die Zombies hin ein Selfie mit denen machen. Und die haben sogar so Sachen, mit dem rechten Analogstick konntest du Grimassen auswählen, weißt du?
Ja, super geil.
Und das fand ich eigentlich immer das geilste Feature früher, diese Fotopunkte zu sammeln, ja, möglichst coole Situationen. Und die übertreiben es halt noch mehr. Also Dead Rising 4 ist noch weiter, noch verrückter als die anderen davor. Also
ich habe ja nur so einen Trailer gesehen und da hast du so ein Exoskelett irgendwie gehabt. Da gab es eine so eine Stelle. Da hattest irgendwie, weiß nicht, die unmöglichsten Gadgets irgendwo. Das war also viel übertriebener, als man es eigentlich von der Serie. Also noch übertriebener. Vielleicht ist das ein Grund, dass die USK dann doch gesagt hat.
Der Exosuit ist dann,
nicht, ne?
Durch den Exosuit wird es dann noch brawliger. Du kannst dann wirklich so durch die Menge, die ist dann gar nicht mehr bedrohlich. Mhm. Du mäst dich da wirklich durch.
Sie haben auch den Count nicht mehr.
Ja, der zum Count Glück, ist der, weg der Zeit-Counter, du kannst, meinst du?
Genau, dieser Counter, wo es runterzählt, wo du die Combo machst. Du hackst da jetzt einfach nur noch durch die 400 Zombies oder was es auch auf einmal sind. Ja. Ne? Mhm. Hackst du da durch. Und das vergiss es. Die USK grätscht da so dazwischen.
Glaube ich gar nicht bei dem Spiel. Nee. Das war so übertrieben. Der hat den Exosuit.
Die 3 war auch schon so übertrieben.
Ja, stimmt.
Also bitte, da ist ein Exosuit und dann findest du einen Slush-Puppy-Automaten und dann schnallt er sich diesen Slush-Puppy-Automaten, weißt du, diese Frozen, und dann schnallt er die sich auf den Rücken und schießt dann mit Slush-Puppies um sich und die Zombies frieren ein und du kannst dann so ein Blizzard, also so ein Orkan aus
Slush-Puppies machen. Das ist schon geil. Das und ich muss ehrlich sagen, Teil 3 war damals für mich der wahre Next-Gen-Titel.
Ja, der war.
Anfangssequenz, wo du durch dieses
kaputte... Aber den hast du noch gar nicht gespielt.
Nein, ach was, ich habe nur zugeguckt. In Österreich.
Genau.
Wir sind extra rübergefahren. Richtig.
Ja.
Und du kamst aus dem Flugzeug raus und du siehst diese Horden, die auch wirklich so existent dann auf der Straße standen.
Ja, das war schon.
Das fand ich echt Next Gen.
Ja, aber der dritte war schon ernster halt, ne? Also der wirkte auf mich auf jeden Fall ein bisschen ernster als die Teile davor und der vierte scheint jetzt richtig absurd. Richtig, also Frank West ist ja auch mehr so der, ist ja wie ein Wrestler, der Typ. Der ist ja sogar in einem Spiel auch an einer Stelle so als Wrestler zu sehen und kann halt auch Moves von dieser Richtung machen. Ich glaube, in diese Richtung geht das halt wieder und so. Und ich habe diesen Trailer gesehen, wo er diesen Weihnachtsbaum mit Zombies schmückt. Das ist halt geil absurd. Also ich find's cool.
Also eine normale Waffe ist, du findest einen Gandalf-Stab, klebst da oben, wirklich,
so geil,
klebst da oben einen Gartenzwerg drauf, einen Gartenzwerg, und dann kannst du Gartenzwerge schießen, die explodieren, und die Special-Fähigkeit ist dann, dass du You Shall Not Pass sagst, und dann laufen so 80 Gartenzwerge gleichzeitig los.
Das ist geil.
Das ist geil. Das ist fantastisch. Sowas möchte ich.
Ja, das ist.
Aber ich habe die Befürchtung, dass die USK über sowas nicht lachen kann.
Nee, das ich ist glaube, halt ehrlich gesagt, das ist schon durch. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wenn das auf dem Showfloor ist, muss es, glaube ich, durch sein.
Ist das auf dem
Showfloor? Wenn jetzt Daniel da wäre, könnten wir ihn ja fragen, ob. Aber leider geht die Zeit jetzt aus. Gut, das war's für heute.
Ja.
Wir hören uns morgen wieder, dann auch mit Daniel, Zelda und Last Guardian, Horizon Zero Dawn. Alles, was wir morgen anspielen werden, beziehungsweise was Past Manu gespielt haben wird, werden wir morgen hören. Auf Wiedersehen. Tschüss, Sebo. Tschüss, Micha.
Tschüss. Ciao.